Nach langem Streit kommt jetzt die Reform. Die Koalition hat heute ein neues Zuwanderungs- und Bleiberecht auf den Weg gebracht. Was da drin steht, weiß SR1-Korrespondent Thorsten Mandalka.
Bleiberecht, das heißt für die ca. 180.000 in Deutschland Geduldeten, sie bekommen ein Aufenthaltsrecht nur, wenn sie als Verheiratete mindestens 6 Jahre, als Ledige mindestens 8 Jahre im Land sind. Sie müssen straffrei geblieben sein und sie müssen Deutschkenntnisse haben. Außerdem müssen sie bis Ende 2009 einen Job nachweisen können.
Der verabschiedete Gesetzesentwurf soll eine bessere Integration von Ausländern bringen. Bundesinnenminister Schäuble hält das 500 Seiten dicke Gesetzespaket in puncto EU-Richtlinien für richtig und angemessen.
Und deswegen ist es ein Gesetzentwurf, der nicht alle Erwartungen von allen Betroffenen erfüllen kann, der aber vielen doch mehr tatsächliche Chancen für einen Zugang zum Arbeitsmarkt eröffnet, der die Sicherheitserfordernisse unseres Landes verbessert und der im Ergebnis damit dazu beiträgt, dass das Zusammenleben in diesem Lande friedlich und tolerant sein wird.
Doch damit lassen sich die Kritiker nicht beschwichtigen. Umstritten ist zum Beispiel, dass Ehegatten erst ab 18 Jahren nachziehen dürfen und auch nur, wenn sie Deutsch können. Das sei verfassungswidrig, sagt zum Beispiel Amnesty International, weil Ehe und Familie geschützt werden müssen. Auch das Bleiberecht ist umstritten. Volker Beck von den Grünen reicht der bis 2009 vereinbarte Abschiebungsstopp für langjährig Geduldete nicht.
Ich meine, wer hier 5 Jahre geduldet ist, das heißt, wir konnten ihn 5 Jahre lang nicht zurückschieben, dann soll man auch mal Schluss machen und sagen, wer da ist und wer hier keine Verbrechen begangen hat, der muss auch hier bleiben können, der soll ein neues Leben beginnen können und der soll nicht immer zwischen Baum und Borke hängen.
Die Entscheidung liegt nun bei Bundestag und Bundesrat. In Kraft treten sollen die Neuregelungen voraussichtlich dann zum 15. Juli. Hitze, Stürme und Überschwemmungen werden uns in den nächsten Jahrzehnten auch im Saarland zu schaffen machen. Der Klimawandel ist in vollem Gange. In Illingen findet deshalb gerade ein Klimaforum statt, um zu klären, wie sich die Klimakatastrophe auf unser Saarland auswirkt. Umweltminister Stefan Mörsdorf hat eingeladen. Gekommen sind führende Klimaforscher und auch SR1-Reporter Christian Otterbach.
Dass globaler Klimawandel und das regionale Klima im Saarland viel miteinander zu tun haben, zeigt der vergangene Winter. Denn er war zu warm, um 3 bis 4 Grad. Bei uns und auf der ganzen Welt, sagt Jürgen Kropp vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung.
Wenn wir den letzten Winter uns anschauen, dann passt er durchaus ins Bild. Wenn wir das global sehen, die letzten wärmsten 10 Jahre seit Beginn der instrumentellen Aufzeichnung im Jahre 1850 waren alle in den vergangenen 12 Jahren.
Und es wird noch wärmer werden in den nächsten Jahrzehnten. Mindestens 1, eher aber 2 bis 3 Grad. Darauf müssen wir uns nach Ansicht der Forscher auch im Saarland einstellen. Und sind selbst schuld. Der Klimawandel ist nach überwiegender Expertenmeinung von Menschen verursacht. Zum Beispiel durch CO2, das Treibhausgas. Rund 30 Milliarden Tonnen pustet die Menschheit in die Luft. Pro Jahr wohlgemerkt. Dass angesichts dessen auch im Saarland über ein neues, großes Kohlekraftwerk diskutiert wird, macht dem Frankfurter Klimaforscher Christian Schönwiese Sorgen.
Zum Teil sollen sie ausgebaut werden, zum Teil sollen sie entstehen, zum Teil sollen sie die Kernkraftwerke ersetzen. Und das ist nun tatsächlich das Allerschlimmste aus Klimasicht, was man machen kann, wenn man also Kohleenergie forciert. Bei mir läuten die Alarmglocken, wenn also schon wieder irgendwo in Deutschland ein neues Kohlekraftwerk geplant wird.
Eine Frage der nationalen Energiepolitik. Doch auch regional soll etwas geschehen. Nach Aussage des saarländischen Umweltministeriums findet Klimaschutz nicht nur in Berlin und Brüssel statt. Neben jedem Einzelnen können auch Städte und Gemeinden etwas tun. Die energetische Sanierung zum Beispiel von Schulen, Turnhallen oder Verwaltungsgebäuden wird jetzt schon teilweise gefördert, soll aber noch weiter ausgebaut werden.
SR1-Reporter Christian Otterbach. Das Klimaforum in Illingen endet heute Abend mit einer Podiumsdiskussion. Umweltminister Mörsdorf und die Klimaexperten diskutieren darüber, was wir Saarländer für den Klimaschutz tun können. Man weiß noch nichts Genaues, aber es sollen astronomisch hohe Summen sein, die als Schmiergeld an EU-Mitarbeiter gezahlt worden sein sollen. Laut Medienberichten haben sie dafür Aufträge im Wert von rund 30 Millionen Euro zu Unrecht vergeben. Bei Razzien in Luxemburg, Frankreich, Belgien und Italien wurden Büros der EU und mehrerer Firmen durchsucht und 3 Italiener wurden festgenommen. Also keine Jubelstimmung bei der EU in Brüssel. Dort für uns SR1-Europa-Korrespondent Christopher Plass. Wofür gab es denn genau Schmiergeld?
Vermutlich ist es so gewesen, dass ein EU-Beamter, der zuständig ist für die quasi Botschaften der EU im Ausland, davon gibt es insgesamt über 130, und alles, was investiert worden ist, zum Beispiel an Sicherheitstechnik oder auch Möbeln, dafür sind eben Aufträge ausgeschrieben worden. Und offenbar hat dieser Beamte nun versucht, damit auch ein kleines Geschäftchen zu machen. Sprich, ein Unternehmer, der etwas vom Kuchen abhält. haben wollte, der musste, so der Stand der Dinge, offenbar dafür ganz kräftig zahlen.
Und wie ist das Ganze jetzt rausgekommen?
Es ist möglicherweise eine Klage oder eine Beschwerde eines finnischen Unternehmers gewesen. Der hat versucht, einen Auftrag zu bekommen und musste wohl zahlen. Die Rede ist von 300.000 Euro. Und der hat gesagt, na, so darf es ja wohl nicht sein. Und dann hat immerhin die zuständige Anti-Betrugsbehörde vor 3 Jahren begonnen zu ermitteln. Das Ganze hat jetzt ziemlich an Tempo gewonnen. Gestern große Razzia in 4 Ländern und bislang 3 Festnahmen.
Und sowas jetzt gerade nach den Feierlichkeiten zum 50. Geburtstag der EU, da ist man doch in Brüssel bestimmt sauer, oder?
Naja, es ist vor allem ein Problem, dass natürlich viele Verdächtigungen im Raume stehen, dass diese große Behörde immer wieder mal so kleine oder gar nicht so kleine Affären und Affärchen hatte, auch in der Vergangenheit. Hier ist man ganz stark bemüht, nach draußen den Eindruck zu vermitteln, dass das eine saubere Behörde ist. Null Toleranz heißt es hier heute. Jeder, der irgendetwas gegen diese Regeln tut, der fliegt raus. Und insofern ist man betroffen, dass diese Politik offenbar dann doch nicht bei jedem verstanden worden ist.
Schmiergeldskandal in astronomischer Höhe in der EU. Genaues weiß man leider noch nicht. Aus Brüssel war das SR1-Korrespondent Christopher Plass. Es könnte bald stinken im Luftkurort. Das befürchtet die Bürgerinitiative für ein lebenswertes Nonnweiler. Denn auf dem Gelände der früheren Tongruppe Mariahütte soll eine Giftmülldeponie entstehen. Und das sorgt für mächtig Zoff. Hans-Dieter Emmerich, Sie sind der Vorsitzende der Bürgerinitiative. Was sagen Sie dazu?
In der Mitte von 4 Ortschaften entsteht eine Giftmülldeponie. Wir sind heilklimatischer Kurort. Wir haben ein Industriegebiet, ca. 500 Meter entfernt. Fleischverarbeitende Industrie. Dort steht die zweitgrößte Pizza-Firma Europas. Wir haben ein Freizeitzentrum. Alles drumherum mit der Talsperre in Nonnweiler haben wir 200.000 Besucher gefördert durch Landesmittel, durch EG-Mittel. Auch die Gemeinde steckt einiges hinzu. Und den Leuten bis auf Jahrhunderten hinaus die Erde verseuchen, das kann doch nicht angehen.
Die Bürgerinitiative gegen die Deponie hat laut eigenen Aussagen zurzeit immer mehr Zulauf. Mit dabei auch der Bürgermeister der Gemeinde Nonnweiler. Aber was sagt jetzt eigentlich der Geschäftsführer der Hofgut Peterberg Marienhütte, wo der Müll abgeladen werden soll? Jürgen Gräser, können Sie die Ängste der Menschen verstehen?
Zum Teil ja, weil sie aber nicht begründet ist und auf falschen Ansehungen beruht, da habe ich an für sich da kein schlechtes Gewissen.
Was für Abfälle sollen denn da jetzt gelagert werden? Wie gesundheitsgefährdend sind die denn?
Der ist überhaupt nicht giftig, denn das ist ja Abfall, der von allen Menschen erzeugt wird und der in den Verbrennungsanlagen ja die Schadstoffe rausgenommen werden, größtenteils bis auf die Schwermetalle. Die stecken dort natürlich konzentriert drin und deswegen dürfen solche Abfälle nur in besonders dafür geeigneten Deponien gelagert werden. Und mit der Deponieverordnung von 2005, die ein Schließen aller alten Deponien ja vorgegeben hat und die bis 2009 umgesetzt werden müssen, gibt es ja praktisch solche Deponien nicht mehr. Sie müssen neu entstehen und das ist natürlich der Standort ausschlaggebend. Und wir liegen hier ja in einem Gebiet, das eben eine Tonlagerstätte ist. Da können diese Abfälle da kein Wasser in den Untergrund gelangen. Deswegen ist das hier eben diese Besonderheit.
Sie sagen, Ihre Tongrube wäre also der ideale Ort. Aber was haben Sie dann davon, wenn der Müll dort gelagert wird?
Ja, wir bauen die Tongrube und wir kriegen natürlich für jede Tonne, die gelagert wird, einen Obolus. Wir müssen ja Personal vorhalten, wir müssen die Wasseraufbereitung vorhalten, wir müssen die Abdeckung vorhalten. Das ist alles mit Kosten verbunden.
Das Raumordnungsverfahren ist ja durch. Jetzt fehlt nur noch das Planfeststellungsverfahren.
Ja.
Wann kommt das?
Das wird innerhalb der nächsten 2 Monate beim Ministerium eingereicht werden.
Jürgen Gräser, Geschäftsführer der Hofgut Peterberg Marienhütte. Auf dem Gelände der alten Tongrube soll eine Giftmülldeponie entstehen, wogegen die Bürgerinitiative Nonnweiler kämpfen will. Mehr Infos zu diesem Thema finden Sie auch auf unserer Internetseite sr1.de. Den Kindern ist nichts passiert. Gott sei Dank. 30 Schülerinnen und Schüler waren heute Morgen in Manila auf den Philippinen entführt worden. Jetzt sind sie wieder frei. Nach und nach kamen sie aus dem Bus, in dem sie von 2 Männern festgehalten wurden. Und das Motiv der Männer erstaunt. Die Täter wollten damit auf das schlechte Bildungssystem in ihrem Land aufmerksam machen. Denn viele Kinder auf den Philippinen sind arm und haben so keine Chance auf einen Schulabschluss. SR1 Asien-Korrespondent Bernd Muschborowska.
Nach 10 Stunden machte der Geiselnehmer seine Ankündigung wahr und ließ alle Geiseln frei. Am Ende gab der Geiselnehmer seine Waffen ab, darunter 2 Handgranaten. Anschließend wurde er von der Polizei festgenommen und mit dem Bus weggefahren. Der schwer bewaffnete Geiselnehmer, der in Begleitung eines 2. Mannes war, hatte von Anfang an angekündigt, dass er den Kindern kein Leid antun wolle. Auch die Polizei unterließ jede Gewaltanwendung. Nach Verhandlungen mit einem Lokalpolitiker hatte der Geiselnehmer einen 6-jährigen Jungen freigelassen, der Fieber bekommen hat. Über Außenlautsprecher verkündete der Geiselnehmer seine Forderungen und klagte in einer 15-minütigen Rede die Zustände im Bildungswesen und das gesamte politische System der Philippinen an. Es gebe überall Korruption im Land, sagte Armando Jundungkat, und er rief die Filipinos auf, das politische System zu stürzen. Den ganzen Tag über hatte der Bus in praller Sonne vor dem Rathaus von Manila gestanden, umstellt von einem großen Polizeiaufgebot und hunderten Schaulustigen. Auch zahlreiche Eltern der betroffenen Kinder waren am Ort des Geschehens. Helen Pacheco, die Großmutter des kleinen Jungen, der vorzeitig freigelassen worden war, äußerte Verständnis für die Aktion des Geiselnehmers. Er habe nur auf die Situation in den Armenvierteln aufmerksam machen wollen, sagte sie im Radio.
SR1-Korrespondent Bernd Muschporowska über die unblutig beendete Geiselnahme auf den Philippinen. Die Erwartungen sind hoch, wenn es heute Abend in Berlin wieder heißt, ringfrei für die dritte Runde im Kampf um den Mindestlohn. Und ich kann Ihnen sagen, es wird ein harter Fight mit Boxen, Kneifen, Beißen, aber bitte nicht unter der Gürtellinie. Ringfrei für SR1, Ringrichter Nikolaus Buschlüter.
In der roten Ecke. Die Sozialdemokraten mit einem Kampfgewicht von 222 Sitzen im Bundestag. Die SPD ist gestählt durch hunderte von Arbeitskämpfen. Bei ihrem letzten Fight um die Gesundheitsreform rettete sie sich jedoch nur gerade so noch über die Runden. Ihr Wunschergebnis heute Nachmittag, nichts weniger als ein flächendeckender Mindestlohn.
Es kann nicht sein, dass jemand mit seinen Händen arbeitet, trotzdem dann noch nach einem 8-Stunden-Tag oder 40-Stunden-Woche auf Sozialleistungen angewiesen ist.
In der schwarzen Ecke, die Christdemokraten, etwas schwerer als ihr Gegenüber mit 226 Bundestagssitzen. Dafür im Besitz des Kanzlergürtels und auch angeschlagen noch äußerst gefährlich. Kritische Kampfphasen werden einfach ausgesessen. Ihr Motto heute, gesetzlicher Mindestlohn ohne uns.
Einen gesetzlichen, einheitlichen Mindestlohn in ganz Deutschland wird es mit uns nicht geben, weil er Hunderttausende von Arbeitsplätzen vernichten würde.
Der Kampf heute wird umso spannender, weil er zweimal zuvor schon unentschieden endete. Trotzdem ist die SPD optimistisch, heute den entscheidenden Schlag landen zu können. Ihre Strategie? Die Tarifparteien sollen die Mindestlöhne festlegen.
Das ist zunächst mal eine Sache der Tarifparteien.
Haben sich die Tarifpartner auf einen Mindestlohn geeinigt, weitet es Müntefering einfach auf die ganze Branche aus, per Verfügung. Zum Beispiel bei den Friseuren. Genial, findet die SPD. Die Christdemokraten kennen die Finte jedoch schon.
Jede staatliche Aktivität ist eher eine Arbeitsplatzvernichtung als eine Hilfe. Und wir haben noch nicht genug Arbeitsplätze in Deutschland. Erstmal muss jeder in Arbeit kommen, dann kann man weiter diskutieren, wie die Löhne steigen.
Im Abblocken ist die Union eben einfach nur gut. Und so wird auch der heutige Kampf vor allem ein gegenseitiges Belauern sein.
Heute Abend also der
Ringfrei
Kampf
zu Runde 3.
Um den Mindestlohn. Das war SR1-Ringrichter Nikolaus Buschlüter. Und was dabei rauskommt, das hören Sie dann morgen früh hier auf SR1 Europawelle in der Morgen im Saarland mit Susanne Starnke und Holger Büchner.